Ja, ihr Lieben, Ferien sind zu Ende bald, haben wir gerade schon gehört. Die Kinder rufen Hurra, Hurra. Vielleicht habt ihr aber schon mal ein bisschen nach den Ferien so ein bisschen in den Gemeindekalender reingeschaut. Und da möchte ich euch vorab einen ganz wichtigen Termin nennen und dass ihr ihn euch bitte ganz, ganz rot anstreicht. Und das ist der 21.8., also ungefähr 4 Wochen. Da wird Friedhelm Holtes nämlich hier sein. Friedhelm Holtes ist der Pastor, der uns als Gemeindeleitung begleitet, der auch schon immer mal wieder hier war. Ein Mann, der sehr inspirierend predigen kann. Also tragt euch diesen Termin bitte ein und seid bitte zahlreich da, wenn ihr dort neue Inspiration und neue Leidenschaft für Gemeinde und solche Dinge braucht. Dann ist Friedhelm der richtige Mann. Dann habe ich noch die ganz große Ehre, ein ganz tolles Ereignis bekannt zu geben. Und zwar am 26.07. dieser letzten Woche quasi ist Ole Johannes Kuipers geboren worden. Der kleine Mann ist 56 cm groß und wog 4210 Gramm. Ja. Besonderer Respekt an die Mutter. Genau. Okay. Wir sind in der Predigtreihe, wo wir uns mit dem Thema heißer Sommer, heiße Fragen beschäftigen. Hier seht ihr gleich hoffentlich auch nochmal genau die Folie, die wir dazu haben. Und heute geht es um eine Frage, jetzt muss ich mich hier mal kurz sortieren, meine ganzen Sachen. Wie heiß ist es in der Hölle? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Aber es wird natürlich nicht wirklich darum gehen, welche Temperatur es ist. Ich meine, ich habe mal gegoogelt im Internet, es gibt Leute, die das berechnet haben. Und zwar steht ja in Offenbarung 21, da wo die Hölle beschrieben wird, in Offenbarung 21, Vers 8, da heißt es, aber die Furchtsamen und Ungläubigen sollen ihren Platz in dem See finden, der von Feuer und Schwefel brennt. Jetzt haben sich irgendwelche schlauen Chemiker überlegt, wo ist denn der Siedepunkt von Schwefel? Und der liegt bei 446 Grad. Also das heißt also, die Hölle muss etwas kühler sein, weil sonst wird das Wasser, der Schwefel ja nicht verdampfen. Sonst hätte man keinen See. Da gab es auch an der Uni in Wien zum Beispiel eine Aufgabe in Chemie. Da hat der Professor den Leuten die Frage gestellt, ist die Hölle exotherm oder endotherm? Also die Frage, Wärme abgebend oder Wärme aufnehmend? Also das sind ganz witzige Fragen. Wer da Interesse hat, kann sich das auch mal suchen. Das ist sehr, sehr spannend. Die Antwort ist sehr lustig, aber die erspare ich euch jetzt hier, weil die nicht ganz fromm ist. Und genau, aber das ist einfach, das Thema Hölle ist ja ein Thema, was in unserem Sprachgebrauch ja relativ oft passiert, wo wir dieses Wort benutzen. Wenn wir sagen, da ist die Hölle los. Also ich kann mir vorstellen, dass heute einige sagen, ja, in Köln ist heute die Hölle los, weil da richtig Rabatz ist eventuell. Oder ich mache dir die Hölle heiß, was auch immer man damit sagen will. Und ich muss gestehen, dieses Thema hat mich persönlich früher nie wirklich berührt. Also ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt. Ich fand das ein doofes Thema. Und auch als Christ war das nicht so mein Lieblingsthema, bis ich dann mit dem Gedanken konfrontiert worden bin von Menschen, die diese Lehre als zu einer absoluten Zumutung empfinden. Die sagen, wie kann ein liebender Gott die Menschen in die Hölle schicken? Gute Frage, habe ich gedacht. Wie kann Gott es zulassen, dass Menschen unendlich bestraft werden für ein Vergehen, das ja zeitlich begrenzt war? Das ist ja viel schlimmer als unser Rechtssystem. Bertrand Russell, ein Atheist, der hat gesagt, der moralische Charakter Christi hat meines Erachtens einen sehr schwerwiegenden Mangel. Und zwar, dass er an die Hölle glaubt. Ich persönlich bin der Ansicht, dass kein Mensch, der wirklich menschlich ist, an eine ewig andauernde Strafe glauben kann. Ja, muss man sich dann überlegen. Ich habe dann langsam begonnen zu verstehen, dass die Frage nach der Hölle zu einem ernsten Hinderungsgrund für den Glauben an einen guten Gott werden kann. Viele Menschen denken, dass Christen, die davon ausgehen, dass Menschen in der Hölle landen, sie notwendigerweise moralisch besser sind. Also auch da wieder, dass Menschen sich Sorgen machen, oh, wenn die Leute an die Hölle glauben, dann denken sie, sie sind vielleicht was Besseres. Und diese Thematik, die wir letzte Woche hatten, schwingt da vielleicht schon wieder mit. Dass man vielleicht auch Leute ausgrenzen muss und dass auch Missbrauch, Trennung und sogar Gewalt die Folge sein können, wenn man so eine martialische Vorstellung hat. Und für viele Christen ist das auch ein Angstthema. Hölle. Ist das wirklich der Gott der Bibel, so ein primitiver Stammesgott, der Leid und der mit Leiden und Schmerzen besänftigt werden muss? Was ist dein Zugang zu diesem Thema Hölle? Es ist ja wohl klar geworden, dass es wahrscheinlich nicht um die Temperatur geht, sondern ist es vielleicht ein Hinderungsgrund, an Gott zu glauben, dieses Thema generell? Oder vielleicht glaubst du an Jesus und das ist vielleicht mega ein schwieriges Thema, wo du sagst, ey, da habe ich echt ein Problem mit, wie mir das dann langsam auch aufgegangen ist. Oder denkst du, das ist doch eine lächerliche Lehre. Damit kann man Leuten vielleicht Druck machen. So, das ist das Thema für die Angstprediger, die Leute, die mit Angst versuchen, Menschen in die Gemeinde reinzukriegen. In München, als ich noch in München gelebt habe, habe ich das erlebt, auf einem Jahrmarkt dort, auf einem Platz, stand immer so ein Mann auf einer Bananenkiste und hat Hellfire and Brimstone gepredigt. Also wirklich, er hat sich richtig Gas gegeben und erzählt, wie schlimm es in der Hölle ist und dann versucht, die Leute zu sich zu ziehen oder so. Das fand ich mega peinlich und habe nur gedacht, wie kannst du nur? Oder ist das eben ein effektives Mittel, wie gesagt, um die Kirchenbänke zu füllen? In vielen Kirchen schämt man sich ja sogar schon wieder für dieses Thema und versucht, das so einem Weltbild zuzuordnen, das von früher ist. So nach dem Motto, damit haben wir nichts mit zu tun und das haben wir früher mal gelehrt, vor hunderten Jahren in der Gemeinde. Und wir glauben doch viel lieber an den lieben Gott, der sich unseren Wünschen anpasst, der immer verfügbar ist und der viel besser in unsere gegenwärtige Kultur reinpasst. Unsere Kultur hat kein Problem mit einem liebenden Gott, der immer zu uns steht, egal wie wir unser Leben führen. Dieser unser kultureller Standpunkt ist aber von entscheidender Bedeutung, wenn man die christliche Lehre von der Hölle anstößig findet. In traditionellen Gesellschaften, die nicht christlich geprägt sind, erscheint diese Lehre von der Feindesliebe als absolut sinnlos zum Beispiel. Es ist immer die Frage nach meinem kulturellen Standpunkt, in welcher Kultur lebe ich denn? Ich habe einen Freund gehabt, der kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, ich glaube Albanien. In meiner Schulzeit habe ich mit ihm zusammen Fußball gespielt. Er kommt aus einer Kultur, in der es normal ist, dass Blutrache ausgeführt wird. Blutrache ist etwas ganz Furchtbares in meinen Augen. Und das Problem war, dass mein Fußballkollege, der mit mir zusammen vorne im Sturm war, in meinem Fußballverein, dass der die falsche Frau angelacht hat. Und dass der dann aufgefunden worden ist mit mehreren Kugeln in seinem Oberkörper, weil er hingerichtet worden ist, weil er eben sich an dieser Frau vergangen hat. Das war für mich ein Schock. Was ist denn Blutrache? Sag mal, spinnt die alle oder was ist los? Die Frage nach dem kulturellen Standpunkt. Auch bei diesem Thema. Oder wenn du mal einen Menschen im islamischen Kontext fragst. Ich habe mal die Ehre gehabt, in Beirut in einer christlichen Schule eine Andacht zu halten vor vielen Muslimen. Und ich habe über die Feindesliebe gepredigt, weil ich dachte, das ist etwas, was in ihrer Kultur, in ihrem Denken ein absoluter Kontrapunkt ist. Da heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist der Gedanke, der dort da ist, von wegen und deine Feinde zu lieben. Aber wenn es stimmt, lass uns doch mal diesen Gedanken annehmen, dass der christliche Glaube nicht das Produkt von nur einer bestimmten Kultur ist, sondern die für alle Kulturen gültige Wahrheit Gottes ist, dann muss sie doch an irgendeiner Stelle mit jeder Kultur in Konflikt kommen, oder nicht? Also lass uns doch mal diesen Gedanken zulassen, Gott hat jenseits von allen Kulturen eine Wahrheit installiert, die mit allen Kulturen auf der Welt an einer Stelle in Konflikt kommen kann. Ich möchte mit euch in die Bibel reinschauen und hineinschauen, wie die Bibel dieses Thema behandelt. Ganz kurz skizzieren natürlich. Jesus skizziert die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod in einem sehr bekannten Gleichnis. Jesus sagt, da war ein reicher Mann. Der hat super gelebt in Saus und Braus und vor seiner Tür lag ein armer Mann. Ein kranker Bettler, der hat nicht mal genug was zu essen, der hat nur die Abfälle bekommen. Und um ihn herum sind die Hunde gewesen und haben seine Wunden geleckt und seine Geschwüre ausgelutscht. Und dann steigen wir mal ein in den Text Lukas 16. Und schließlich starb der Bettler und er wurde von den Engeln zu Abraham getragen, Lukas 16. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Und dann geht die Geschichte so weiter, dass dieser reiche Mann anfängt zu argumentieren mit Abraham und versucht irgendwie da noch es hinzukriegen, dass er seine Geschwister gewarnt werden. Und Abraham sagt, deine Brüder haben die Chance gehabt und du hast auch die Chance gehabt. Und er sitzt dann dort und leidet Qualen. Jesus spricht hier von Abrahams Schoß und dort ist der Bettler gewesen und der Reiche ist im Totenreich. Das Wort, was dort steht, heißt Hades und das ist der Warteraum, das ist noch nicht die Hölle, sondern das ist der Warteraum der verstorbenen gottlosen Seelen. Es ist der Zustand, in dem sich die menschliche Seele, die ohne Gott gelebt hat, bis zum jüngsten Gericht aufhält. Das ist so der, in der Gedankenwelt von Jesus, so, wie er das so skizziert. Wenn wir uns einen anderen Text anschauen, Matthäus 10, da sagt Jesus, habt keine Angst vor denen, die euch umbringen wollen. Sie können nur euren Körper töten, eure Seele ist für sie unerreichbar. Fürchtet allein Gott, der Leib und Seele in Hölle vernichten kann. Und hier steht das Wort Gehenna, Hölle. Das ist der Begriff, der ursprünglich an ein Gebiet in der Nähe von Jerusalem erinnert, der ein Ort der Finsternis war. Dort haben im alten Israel, haben sie Moloch geopfert, einem Gott, wo Kinder geopfert worden sind, wo Götzendienst betrieben worden ist. Das war, zur Zeit von Jesus war das eine Abfallgrube. Dort hat man die Leichen von Verbrechern hingebracht und es hat bestialisch gestunken. Die Abfälle vom Opfer in Jerusalem hat man dort hingebracht. Dort hat es gestunken wie die Pest. Also ein richtig ekelhafter Ort. Das war der gedankliche Hintergrund. Und das ist das Bild für den Zustand nach dem jüngsten Gericht, von dem die Offenbarung berichtet. Also es wird einen Tag geben, sagt die Offenbarung, wo geschieden wird zwischen mit Menschen, die ewig bei Gott sind und Menschen, die ewig von Gott entfernt sind. Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und Himmel flohen vor seiner Gegenwart. Aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her und die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Das ist das Bild, das die Bibel, wenn man die Gesamtkontext der Heiligen Schrift im Blick hat, so zeichnen. Es gibt einen Zustand, der in der Zukunft liegt, wo Gott Gericht halten wird und sagen wird, dass ich richte deine Taten und du wirst in der ewigen Gottesferne sein oder du wirst bei mir sein. Das ist so, was in der Zukunft ist. Und bis dahin werden die Menschen entweder in der Gegenwart Gottes sein, wenn sie zu Jesus gehört haben, oder sie werden im Hades auf diesen Tag warten. Und jetzt mag der Einwand kommen, ich kann mir nicht mal eine Sekunde lang meine Hand ins Feuer halten. Wie kann ein liebender Gott das tun? Wie kann der ewige Qualen und Folter an Menschen praktizieren? Und ich würde sagen, dass das eine falsche Voraussetzung ist, nämlich der Gedanke, dass Gott hier eine Folterkammer vorbereitet hat. Gott foltert Menschen nicht. Und außerdem ist Gott kein beleidigtes Kind, das so handelt wie so mein kleiner Junge vielleicht manchmal, der sagt, wenn du mir nicht gehorchst, ja, dann bin ich halt böse auf dich und dann kriegst du halt Ärger. Mein Sohn kann da sehr rigoros sein, aber so ist Gott nicht. Gott ist anders. Wir dürfen das Bild, was die Heilige Schrift uns vor Augen malen, von Qualen und Gottesferne und Feuer und all solchen Dingen, das Bild dürfen wir nicht mit der Lehre vergleichen. Es ist ein Bild. Die Hölle ist ein Ort der absoluten Trennung von Gottes Gegenwart. Das ist das Wesen von Hölle. Trennung von Gottes Gegenwart. Gott ist nach christlichem Menschenbild und nach christlichem Verständnis die Quelle aller Freude, die Quelle aller Liebe und aller Weisheit und alles Guten. Und Gott zu verlieren, seine Gegenwart zu verlieren, das bedeutet Hölle. Nicht mehr bei Gott zu sein. Und die Bibel benutzt natürlich dann Bilder dafür. Und auch die Vorstellung, dass Gott eines Tages Gericht halten wird, fragen einige Leute, wie kann das denn sein, dass ein Gott der Liebe auch zornig wird und wie kann er denn Gericht halten? Dann möchte ich die Gegenfrage stellen, was würdest du denn machen als Vater, wenn dein Kind durch falsche Handlungen, durch falsche Beziehungen kaputt gemacht wird? Wie würdest du denn, würdest du einfach so nach dem Motto, ach ja, ist mir doch egal, mein Kind geht in die falsche Richtung. Und mein Kind, das Leben meines Kindes geht kaputt. Du wirst niemals, wenn du ein liebender Vater bist, das dir einfach so anschauen. Man zuckt nicht einfach mit den Achseln, so nach dem Motto, das ist ja irgendein fremdes Kind. Pff, mir egal. Zorn und Gerechtigkeit ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Ist Gleichgültigkeit im Extremfall. Aber Gerechtigkeit und Zorn gehört zu Liebe dazu. Was sollte Gott denn tun mit Menschen, die einfach sich nicht ändern wollen? Die einfach ihr Ding machen wollen? Stell dir mal vor, da ist ein Mensch, der hat Wohlstand bekommen und der hat Macht erlangt, nur durch Vorgesetzten, dass er sich Verrat bedient hat, dass er andere Menschen verraten hat, dass er konsequent Grausamkeiten durchgeführt hat. Ein absolut selbstsüchtiger Typ. Ohne jede Regung bei seinen Opfern. In ihm regt das gar nichts an. Seine Opfer leiden und es ist ihm alles egal. Er tut das alles nicht so nach dem Motto, wie wir uns das vielleicht wünschen, dass er wieder so ein schlechtes Gewissen hat, sondern der hat einen Appetit wie ein kleiner Junge, der schläft jede Nacht super durch, hat ein mega geniales Leben. Welches Schicksal in der Ewigkeit würdest du für angemessen erachten, für so einen Menschen? Kannst du dir wirklich wünschen, ein solcher Mensch, wenn er so bleibt, wie er ist? Und dazu muss er, wenn er den freien Willen halt die Möglichkeit haben, sollte er für alle Zeit in seinem jetzigen Glück bestätigt werden, sollte er für alle Ewigkeit völlig davon überzeugt sein und bleiben dürfen, dass er der Letzte ist, der lacht, was zu lachen hat. Horst Stricker, ein Kollege von mir, hat ein Buch zum Thema letzte Dinge geschrieben und er beschreibt das so, dass er sagt, der Himmel wäre nicht mehr Himmel, wenn er solches zulassen würde. Der Himmel würde zur Hölle werden. Und ihr Lieben, es muss dabei betont werden, dass die Hölle nicht der Ort ist, wo Menschen nach dem Willen Gottes sein sollen. Gott sagt, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich freue mich nicht am Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um, das ist die Botschaft. Kehrt um zu mir, sagt Gott. Ändert euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben? Da spüren wir Gottes Herzschlag. Im Neuen Testament heißt es, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist das Herz Gottes. Nicht, dass er Menschen gerne in die Hölle schicken würde. Das ist eine Karikatur von Gott. Man darf auch nicht den Fehler machen, wie ich das schon angedeutet habe, dass man das Bild mit der Lehre verwechselt. Wir haben ja diesen Text am Wickel gehabt aus Matthäus 10, Vers 28, wo Jesus vom Verderben spricht. Und Verderben bedeutet ja die Entstehung von etwas anderem. Ich möchte das mal vormachen. Hier brennt etwas ab. Es verdirbt etwas. Jetzt muss ich aufpassen, sonst verbrenne ich mich. Es verdirbt. Vorher war das Holz. Verderben bedeutet, es ist jetzt etwas anderes. Es ist Hitze entstanden, es ist Gas entstanden und es ist Asche noch da. Das heißt, eigentlich war es mal was anderes, aber es ist jetzt etwas anderes geworden. Und eine zerstörte Seele, das bedeutet, eine verdorbene Seele bedeutet, eine menschliche Seele gewesen sein. Ein Ex-Mensch. Das war mal ein Stück Holz, ein Streichholz. Ein Ex-Streichholz. Und der Himmel, im Himmel werden wir viel menschlicher sein, als wir das hier jetzt schon sind. Weil dazu sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen dazu, mit Gott in Beziehung zu sein. Wir sind geschaffen, miteinander in Beziehung zu sein. Wir sind geschaffen, eine Beziehung, eine liebevolle Beziehung zu uns selbst zu haben. Nicht uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber schon Ja zu uns zu sagen. Wertschätzung, Anerkennung, auch uns selbst gegenüber zu haben. Und Hölle, das bedeutet vom Menschsein nach christlichem Verständnis ausgeschlossen zu sein. Ein Ex-Mensch gewesen sein. Das ist die Vorstellung von Hölle. Das heißt also, etwas anderes ist da. Nicht der Mensch, der eigentlich sein sollte, in Beziehung zu Gott lebend, von dieser Quelle her alles zu bekommen. Dazu sind wir geschaffen. Die Hölle ist der größte Kompromiss Gottes an die Realität menschlicher Freiheit und die Würde menschlicher Entscheidungsfreiheit, hat Chesterton mal gesagt. Die Hölle ist das größte Kompliment Gottes an die Realität menschlicher Freiheit und die Würde menschlicher Entscheidungsfreiheit. C.S. Lewis hat gesagt, die Hölle ist das größte Denkmal der menschlichen Freiheit. Das heißt also, er sagt, jeder Mensch hat die Freiheit. Ihr Lieben, es ist also keine Drohbotschaft, sondern es ist eine Botschaft von einem Gott, der uns einen freien Willen lässt. Ich habe das gerade schon gesagt, Gott will nicht, dass Menschen jemals in der Hölle landen, auf keinen Fall. Er möchte, dass die Menschen mit ihm in Kontakt sind. Timothy Keller sagt, die Hölle, das ist, wenn jemand sich aus freien Stücken eine Identität ohne Gott wählt und dieser Prozess ins Unendliche weitergeht. Ihr Lieben, da steckt der Gedanke dahinter, Identität bedeutet, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Wer bist du, Mensch? Und Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich geschaffen, damit du mein Ebenbild bist, damit du mit mir in Kontakt bist. Dazu sind wir geschaffen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um diese Beziehung wieder möglich zu machen, weil sie nicht mehr möglich war. Und das ist die existenzielle Situation, in der sich jeder Mensch eines Tages befindet, wo er sagt, ich habe keine Beziehung zu Gott, ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen, der mich mit Gott wieder in Kontakt bringt. Jede Religion stellt diese Frage. Und Jesus sagt, ich bin der Weg dahin. Ich bin der Weg zu diesem Gott, der deine Identität ausmacht. Und die Frage ist, wie möchtest du dich weiter anschauen in den Spiegel? Möchtest du sagen, ich bin der geliebte Sohn oder die geliebte Tochter des lebendigen Gottes? Oder möchtest du sagen, ich drehe mich um mich selbst und ich mache, was ich will und meiner, mich, mir, das ist das Zentrum meines Denkens. Und wenn du das dein Leben lang weiterdenkst, unendlich weiterdenkst, das ist Hölle. Da geht es nicht um Temperatur oder solche Dinge. Ich glaube sogar, dass die Menschen, und C.S. Lewis macht das ganz wunderbar deutlich, die Menschen in der Hölle, für die wäre der Himmel die Hölle. Für die wäre es unerträglich, diesen Gott der Liebe ewig immer wieder aushalten zu müssen. Und zu sagen, weil nein, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Und deswegen glaube ich, dass die Hölle das größte Denkmal der menschlichen Freiheit ist. Und es ist nicht ein sadistischer Gott, der gerne Menschen quält, sondern ein Gott, die Hölle ist ein Ort, wo Menschen ihre frei gewählte Identität in Ewigkeit ausleben dürfen. Und zum Schluss glaube ich, dass es wichtig ist, diesen Gedanken vor Augen zu haben, dass Gott Gericht halten wird, dass Gott am Ende der Tage nochmal ein Fazit hat über jedes Leben. Ich habe letzte Woche schon von Miroslav Volf, dem sehr bekannten Theologen aus Yale, berichtet. Der kommt ursprünglich aus Kroatien. Und der hat dort die Gewalt auf dem Balkan miterlebt, wie sich gegenseitig die Leute umgebracht haben. Und er sagt, ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Ich sage das noch einmal. Ein Gott, der nicht am Ende der Tage sagt, das war Unrecht, das war nicht in Ordnung und der gerecht ist, wäre nicht wert, dass wir ihn anbeten würden. Und er sagt dann, meine These, dass die praktizierte Gewaltlosigkeit den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken. Er sagt, das ist der einzige Grund, warum wir jetzt und heute darauf verzichten können, Gegengewalt auszudrücken. Ich kann sagen, jetzt Gott, jetzt ertrage ich es, weil ich weiß, du wirst eines Tages Gericht geben. Und ich lasse meine Waffe an dem Ort, wo sie sein soll. Ich lasse das Schwert stecken. Ich lasse die Pistole im Halfter, weil ich weiß, am Ende wird Gott Gericht halten. Und ich muss ihm nicht dabei helfen. Miroslav Volf sagt, das ist die Voraussetzung, dass ich jetzt auf Gewalt verzichten kann. Und ihr lieben Leute im Westen, sagt er, wenn euch ein gewalttätiger Gott nicht passt, dann müsst ihr mal zu uns auf den Balkan kommen und müsst euch das mal angucken, wie dort die Leute sich gegenseitig umgemetzelt haben. Und wenn du dann predigen willst, verzichtet auf Gewalt, dann ist es ein Hohn, wenn du keine Botschaft hast, diesen Leuten zu sagen. So habe ich das verstanden. Und ich glaube, dass er recht hat. Und wenn da in unserer Gesellschaft manchmal die Angst mitschwingt, dass wir doch als Christen so überheblich sind, wenn wir diese Theorie glauben, dass wir uns doch für was Besseres halten, dann sei dir gesagt, wir glauben als Christen nicht an bessere und schlechtere Menschen. Wir glauben an, jeder Mensch ist in den Augen Gottes wertvoll. Wir glauben als Christen nicht, dass wir Gott dabei helfen müssen, seine Feinden zu bestrafen. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes geschaffen. Egal welche Religion du hast, egal welche Hautfarbe du hast, egal welche geschlechtliche Orientierung, egal welche Bildung, egal welches Geschlecht, du bist von Gott maximal geliebt, maximal wertgeschätzt. Das ist unser Glaube. Und nach biblischer Lesart bin ich als Christ nicht besser als irgendein anderer Mensch. Moralisch gesehen bin ich vielleicht sogar manchmal schlechter. Aber ich bin am Ende der Tage besser dran, weil ich die Hand des Retters ergriffen habe. Weil ich die einzige Möglichkeit gefunden habe im Universum, wo mir jemand Rettung angeboten hat und mein Leben fest verankert hat. Wenn Jesus über dieses Thema Hölle spricht zum Beispiel, dann geht es ihm darum, dass er unser Gewissen erreichen will und unser Leben im Hier und Jetzt verändern will. Keine Angst für die Zukunft, sondern im Hier und Jetzt. Es geht darum, dass wir jetzt darauf achten, alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Jesus sagt zum Beispiel in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage euch, schon wenn du zornig auf jemanden bist, der wird verurteilt sein. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Oder wenn es um den Ehebruch geht, wo Jesus sagt, du sollst nicht einfach nur eine Frau anschauen, wo er sagt, reiß dir lieber die Hand ab oder hack dir die Hand ab oder reiß dir dein Auge raus, weil es ist besser, dass du verstümmelt bist, anstatt in die Hölle zu gehen. Das sind natürlich auch Bilder. Aber Jesus benutzt diese Bilder, um unser Gewissen zu erreichen und zu sagen, hey, dein Leben im Hier und Jetzt, das hat Konsequenzen. Wir werden uns vor Gott verantworten müssen. C.S. Lewis sagt, bei allen Erörterungen über die Hölle müssen wir uns ständig vor Augen halten, dass sie wahrhaft möglich ist, nicht für unsere Feinde, nein, für uns selbst. Das Kapitel betrifft nicht deine Frau und deinen Sohn, nicht Nero und nicht Judas Iskariot, es betrifft dich und mich. Dein Leben hat Konsequenzen, nicht als Drohung, sondern als ernst gemeinter Hinweis, wir werden uns vor Gott verantworten. Es geht um die Trennung von Gottes Gegenwart, der die Quelle von Freude, Liebe und Weisheit ist. Timothy Keller zitiert einen polnischen Dichter namens Czesław Miłosz, der an Karl Marx erinnert. Karl Marx hat ja mal gesagt, dass die Religion das Opium für das Volk ist, also die Vertröstung der armen Menschen auf ein Jenseits, ohne dass sie sich gegen die ungerechten Verhältnisse im Hier und Jetzt zur Wehr setzen. Der Miłosz benutzt dieses Bild vom Opium des Volkes und sagt, ein echtes Opium für das Volk ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Der gigantische Trost, der darin besteht, sich einzureden, dass unsere Gier, unser Verrat, unsere Feigheit und Morde keinen Richter finden werden. Aber alle Religionen wissen, dass unsere Taten unvergänglich sind. Das ist das Opium des Volkes. Der Gedanke, meine bösen Taten werden keinen Richter finden. Und jede Religion sagt, falsch. Und Jesus auch. Am Ende der Tage wirst du dich verantworten müssen. Und dann ist es wichtig, dass wir einen Erlöser haben. Ihr Lieben, es geht nicht darum, bei diesem Thema Angst zu machen. Es geht darum, nicht zu drohen, sondern es geht darum, die geistliche Realität, die Bibel beschreibt, vor Augen zu haben. Es geht darum, einzuladen zum echten Menschsein. Menschen sind Geschöpfe Gottes, die bestimmt sind, um mit ihm in Kontakt zu sein. Es geht darum, diese Botschaft zu hören und sich frei zu entscheiden. Weil ich Angst vor der Hitze habe, das wäre lächerlich. Das ist uns allen hoffentlich klar geworden. Sondern weil wir ein Gespür haben, wofür sind wir geschaffen? Will ich weiter allein im Zentrum meines Lebens sein oder will ich in Beziehung zu Jesus leben? Das ist die Frage. Zu einem Gott, der mich liebt. Und es geht darum, zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, die er uns um Jesu Christi willen so gerne gibt. Wenn ich am Tage des Gerichtes sein werde, werde ich nicht sagen, hey, das habe ich richtig gemacht, das habe ich richtig gemacht. Und da habe ich mir ein paar Lorbeeren verdient, bin sogar Pastor geworden. Damit werde ich nicht dort durchkommen. Ich werde sagen, es gibt einen Grund. Das bist du, Jesus. Darauf kommt es an, umzukehren zu diesem Gott, der es uns so gerne in seiner Gegenwart haben möchte. Alle meine Schuld, alle meine Sünden kann ich bei ihm ablegen, neues Leben empfangen. Das ist die Botschaft, die mit diesem Thema einhergeht. Und dazu möchte ich einladen. Ich lade euch ein, aufzustehen.